Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Wir haben in diesen Tagen immer wieder die Kraft des Gesprächs beschworen. Gleich können wir mal prüfen, wie wirksam so ein Austausch sein kann zwischen zwei Menschen mit recht unterschiedlichen Perspektiven. In Berlin trafen am Abend der Satiriker Jan Böhmermann und der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zusammen. Ob es dabei versöhnlich zuging, dazu gleich mehr. Dann besuchen wir die neue Show im Friedrichstadtpalast Berlin, ausgestattet diesmal vom Star-Designer Jeremy Scott.
I love that I get to sprinkle a little bit of my magic and glamour on that stage for a couple years.
Ja, Magie und Glamour will Scott beisteuern. Wie das gelang, das hören wir später. Außerdem gibt's Tipps für dunkle Abende, die man gut im Kino verbringen kann. Wir stellen zwei neue Filme vor. Wir entdecken eine bislang wenig heitere Seite der Autorin Virginia Woolf. Und wir erfahren, wie Spanien verhindern will, dass ein Franco-Gebäude weiterhin als Pilgerstätte missbraucht wird. Das Berliner Haus der Kulturen der Welt ist derzeit in der Hand des Satirikers Jan Böhmermann. Mit seiner Gruppe Royal, bekannt aus der ZDF-Sendung, hat er den Laden übernommen. Dort veranstaltet er noch bis zum 19. Oktober so allerlei. Über die Ausstellung haben wir hier in Fazit schon berichtet. Außerdem ist, beziehungsweise muss man sagen, war eine Konzertreihe geplant und regelmäßige Gesprächsrunden mit illustren Gästen. Im Juni hatte Böhmermann in seinem Podcast Fest und Flauschig auf eine Ankündigung des Bundeskultur- und Medienbeauftragten Wolfram Weimer reagiert. Weimer hatte damals in einem Interview mit der SZ gesagt, die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren weiten zu wollen. Und darauf hat dann Böhmermann wie folgt reagiert.
Und jetzt kommt ein Satz, der für mich programmatisch ist und den nehme ich richtig ernst, ohne Ironie. Die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren gilt es zu weiten, anstatt sie zu verengen. Und wenn das von ganz oben kommt, wenn das politisch freigegeben ist, bedeutet das, wir können endlich nach Jahren, wo wir uns so eingeengt gefühlt haben, die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren jetzt wieder weiten.
Tja, die Konzertreihe, habe ich schon gesagt, wurde abgesagt, die Gesprächsreihe nicht. Heute Abend trafen beide, der Satiriker und der Kulturstaatsminister, aufeinander zu einem Gespräch im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Vorab gab es ja eben die Absage eines Konzerts des Rappers Chefcat, geplant für den gestrigen 8. Oktober, dem Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel. Der Grund für die Absage: Chefcat habe auf Social Media ein T-Shirt mit einem Motiv getragen, das das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Für den Kulturstaatsminister Weimer und die Bundesregierung ein klarer Fall von Antisemitismus und damit auch eine Provokation. Daraufhin solidarisierten sich die anderen geplanten Acts und sagten wiederum ihre Auftritte ab. Gesprächsstoff gab es also wahrscheinlich genug heute Abend, aber was da wirklich besprochen wurde, das weiß mein Kollege Matthias Dell, der jetzt ganz in der Nähe vom Haus der Kulturen der Welt ist. Hallo Matthias.
Hallo, im Haus der Kulturen der Welt, sogar im Foyer stehe ich noch.
Ja, ist auf jeden Fall ein bisschen wärmer dann. Technik killt Kultur. Lautete der Titel des Gesprächs. Haben denn die beiden darüber gesprochen?
Ja, allerdings erst nach einer Intervention der Moderatorin Eva Schulz, die das sehr gut gemacht hat, nach einer guten Stunde. Das ist ja so eigentlich der Common Ground zwischen beiden, weil Weimer von sich selbst dann sagt, er sei wie ein linker Sponti und wolle Google zerschlagen, will also Kartellrecht, Regulierung und Steuerrecht benutzen, um diese großen amerikanischen Plattformen daran zu hindern, eben Monopole aufzubauen. Und Böhmermann wiederum, wurde gesagt, fordert das schon seit 2017. Das ist also etwas, wo beide sich verbinden können. Das war aber dann eben auch der Teil im Programm, der gar nicht so kontrovers gewesen ist und fast so ein bisschen langweilig ist, das war jetzt auch blöd, aber genau, die Musik spielte woanders.
Naja, kontrovers kann ich mir vorstellen, war vielleicht das Gespräch und das ganze Hin und Her um das Chefcat-Konzert, war das ein Thema heute Abend?
Genau, damit ging es gleich los und es war natürlich auch so, dass Böhmermann dann erklärt hat, warum er das oder die Gruppe Royal das abgesagt hat nach Überlegungen und das aus eigener Antrieb auch getan haben, weil sie gesehen haben, der Fehler, den sie gemacht haben, ist eben auf den Tag des 7.10., den Jahrestag des Massakers zu setzen und dass das ein Fehler gewesen ist, dass da auch eine jüdische Perspektive gefehlt hätte, aber dass man an dem Tag am besten gar nicht sowas gemacht hätte. Hat das aber auch begründet, dass es irgendwie leichten Herzens und eben so ein bisschen unbewusst, was ihm eigentlich nicht passieren darf, als jemand, der Medien kennt und so weiter. Bei Weimar war das ein bisschen anders und das war so ein Punkt, wo dann sehr lange drum gerungen wurde. Es hatte stellenweise was Therapeutisches, wo sich dann Eva Schulz und Böhmermann so in Richtung Weimar richteten und Weimar wiederum irgendwann sich immer zu Böhmermann rüberlehnte. Nämlich die Frage, warum er nicht einfach angerufen hat als Kulturstaatsminister und ja gleichzeitig Aufsichtsrat der Berliner, der Kultureinrichtung des Bundes in Berlin, zu denen das Haus der Kultur in der Welt gehört, warum er stattdessen über die dpa, also öffentlich bekundet, dass er das nicht gut findet. Und diesen Punkt hat er nie so richtig klären können, was auch ein bisschen daran lag, dass Böhmermann in diesem Teil sehr viel geredet hat und damit für Weimar es relativ leicht war, da eigentlich so ein bisschen drunter wegzutauchen und zu sagen, wir sind doch da auch einer Meinung, dass Antisemitismus nicht geht. Aber die Frage ist ja gerade, ist das, was bei Schäffke da skandalisiert wurde durch das rechte Hetzportal News, wo auch ein Kollege da war, wie ich gerade gesehen habe, ob das gewesen ist, was praktisch gleich Antisemitismus ist, weil wiederum andererseits Schäffke künstlerisch über jeden Zweifel erhaben ist, wie Böhmermann gesagt hat.
Nun hat aber Böhmermann vor kurzem auch nochmal erklärt, es sei niemand ausgeladen worden. Also, dass das, man vermutete, das war vielleicht alles nur ein großer Witz, das war aber heute Abend nicht mehr Thema.
Na, er sagt das immer so, dass er das Konzert da nicht stattfinden konnte, aus diesen Gründen eben nicht, wegen dem, was Weimar gesagt hat, von wegen, da ist dieses Trikot gefunden worden und das ist jetzt ein Beweis für Antisemitismus und deswegen dürfen wir es nicht machen. Böhmermann sagt, wir machen es nicht, weil es der falsche Tag war und weil es unsensibel war und uns Einfühlungsvermögen gefehlt hat. Vielleicht auch die Hoffnung, dass das irgendwo noch passiert, dass irgendwann nochmal etwas stattfindet, aber das kann man jetzt nicht sagen, ob das dazu noch kommt während der Zeit dieser Residenz hier im Haus der Kultur und der Welt.
Okay, das heißt, wir hatten jetzt hier schon mal ein kontroverses Thema. Gab es denn sonst noch Kontroversen zwischen den beiden?
Es ging dann sehr viel um Sprache auch, wo Weimar ja auch mit so Worten wie Zwangsgebühren zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Frage stellt oder irgendwie ein Wording übernimmt, von dem er sagt, er hat das immer gesagt, das sei ein verfassungsrechtlicher Begriff und so weiter und vollkommen unsensibel dafür ist, dass es natürlich ein rechter Kampfbegriff ist. Daran hat sich Böhmermann lange abgearbeitet, der ja wiederum bei aller Kritik, die er auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, ja ein großer Verteidiger dieses Systems ist, gerade mit Blick auf Amerika und was da gerade passiert, also die USA, wo eben der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Institution ist, die unabhängige Informationen darstellt und deswegen er sich eigentlich von dem Kulturstaatsminister wünscht, dass er sich da gar nicht zu verhält und gar nicht einmischt, sondern ermöglicht, dass diese Institution arbeiten kann.
Hatten Sie das Gefühl, dass sich die beiden da irgendwie näher gekommen sind in dem Austausch?
Das ist schwer zu sagen. Es war auf jeden Fall eine sehr offene, eine sehr kontroverse, auch durch den ganzen charmanten Humor, muss man sagen, den Böhmermann mitbringt, auch eine sehr lustige Veranstaltung. Weimar hat dann auch ein bisschen versucht, so Sachen zu übernehmen von ihm, hat dann wiederum selber in seiner eigenen Eitelkeit irgendwann mal gesagt, irgendwie Böhmermann sei Bert Brecht und er sei Thomas Mann. Und dann Böhmermann darauf reagierte, ihre Eier möchte ich haben. Was also auch irgendwie diese Eitelkeit so charmant unterlaufen hat oder auch in dem Fall ziemlich deutlich. Der Punkt ist, glaube ich, dass es halt schon darum geht, eigentlich sind sie sich in Sachen einig. Also wenn man Weimar gegen die AfD reden hört, dann ist der auch relativ klar. Dann fragt man sich ja wiederum, warum er nicht so ein Bewusstsein dafür hat, dass eben Begriff wie Zwangsgebühr zum Beispiel zur Delegitimierung des öffentlich-rechtlichen Systems beiträgt. Und das hat Böhmermann am Ende diese Schwierigkeit, Weimar zu fassen, in das schöne Bild gebracht. Er sieht lauter Zaubertricks, die aber leider schlecht ausgeführt sind, weil immer irgendwo ein Tuch rausguckt oder man das Kaninchen schon im Hut sieht, dass er, wenn er schon verzaubert werden will, dann wenigstens überzeugend verzaubert werden will.
So, jetzt hätten wir an dieser Stelle natürlich auch O-Töne gehabt, also hätten die beiden natürlich auch gehört in Auszügen, aber damit die Technik die Kultur nicht killt, mussten alle Handys abgegeben werden beim Besuch der Ausstellung und auch jetzt bei dem Gespräch heute Abend. Hat das irgendwas gemacht mit dem Reden? War man irgendwie freier vielleicht, weil man wusste, es wird nicht alles 1:1 nach draußen getragen?
Das ist schwer zu sagen, ob Weimar nicht genauso aufgetreten wäre in anderen Räumen. Bei Böhmermann ist das ja so ein Anliegen, dass er sagt, wir sollen uns darauf einlassen, einfach uns in dem Moment damit auseinanderzusetzen und nicht sofort ans Handy zu rennen und irgendwas in die Welt zu twittern. Und ich glaube, das merkt man bei sich selbst auch, dass dann da Leute sitzen, die eben sonst vielleicht schon währenddessen im Handy irgendwelche Nachrichten verschicken würden, irgendwas mitfilmen würden und dass man selber eigentlich viel konzentrierter auf diese ganze Sache guckt. Also diese Setzung ist durchaus zu verstehen, obwohl Böhmermann auch dann gesagt hat, dass sich sehr viele Journalisten darüber beschweren würden, dass die Pressefreiheit in Gefahr sei, weil sie eben für diese Gespräche oder auch für die Ausstellung das Handy abgeben müssen.
Also jetzt ja oder nein, reden hilft, würden Sie sagen, am Ende dieses Abends ja oder nein?
Ich glaube schon. Das ist halt so schwierig, wenn man dann sieht, es gibt so Gemeinsamkeiten und dann werden die wieder doch, sind die doch nicht so gemeinsam. Aber der Versuch und die Arbeit daran war an diesem Abend auf jeden Fall sehr lohnenswert, sehr unterhaltsam eben auch und schon eben extrem offen und extrem mit einer Lust an einem Streit, wo man dann nur merkt, irgendwann ist man bei Begriffen und wenn man da nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt, dann begräbt man darunter alles. Das hat die Moderatorin Eva Schulz auch angemerkt, worum es eigentlich geht. Und da sind dann vielleicht Ansatzpunkte für künftige Diskussionen.
Jan Böhmermann und Wolfram Weimer im Gespräch heute Abend im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Und mit dabei beim Austausch zwischen Satiriker und Kulturstaatsminister war live mein Kollege Matthias Dell und hat für uns berichtet. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch.
Danke.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, und die Tage, die werden ja merklich kürzer derzeit. Das Wetter lädt auch nicht so richtig zum Draußensein ein. Warum also nicht mal wieder ins Kino gehen? Mein Kollege Jörg Taschmann hat schon geschaut, was sich lohnen könnte. Willkommen im Studio, Jörg.
Hallo.
Ja, da ist zum einen der neue Film der Oscar-Preisträgerin Catherine Bigelow. A House of Dynamite heißt diese Netflix-Eigenproduktion. Die gibt es bei Netflix in 2 Wochen zu sehen, aber jetzt startet sie erstmal im Kino und das ist die Ausgangslage.
Vor ungefähr 3 Minuten haben wir über dem Pazifik eine Interkontinentalrakete entdeckt. Und bei der momentanen Flugbahn wird der Einschlag irgendwo auf dem Festland der Vereinigten Staaten stattfinden.
Eine Interkontinentalrakete auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika. Das klingt gruselig aktuell irgendwie und lässt vermuten, dass es sich hier um eine Art Kriegsfilm handelt.
Es ist ein Katastrophenfilm, würde ich sagen, aber ein Katastrophenfilm als Kammerspiel, da kommen wir vielleicht noch ein bisschen später drauf zurück. Also es fängt nämlich an auf einem Stützpunkt in Alaska, auf dem US-Soldaten eben entdecken, dass diese Rakete auch noch mit einem atomaren Sprengkopf bestückt ist und in den Luftraum der USA eindrang. Und man hat jetzt nur noch 18 Minuten Zeit, einen Einschlag zu verhindern. Man rechnet dann aus, diese Rakete könnte Chicago treffen, das könnte 10 Millionen Menschen töten auf einen Schlag. Und nun wird fieberhaft in einer Kommandozentrale in Washington überlegt, wie man diese Rakete noch abschießen könnte und falls sie dann doch einschlägt, wie man darauf zu reagieren hat. Und es werden dann eben 2 US-Raketen in die Luft geschickt, die treffen die jedoch nicht. Und nun bricht dann natürlich so langsam Panik aus, zumal auch der US-Präsident gar nicht da ist, der war auf einer Basketballveranstaltung, ist immer nur zugeschaltet. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur und das Ganze wird dann eben höchst dramatisch.
Das ist also so ein Rennen gegen die Zeit. Ist das glaubwürdig?
Es kommt hinzu, dass dieses Rennen gegen die Zeit auch noch aus verschiedensten Perspektiven erzählt wird. Wir sehen das eigentlich 3-mal. Und da verschieben sich immer leicht die Perspektiven. Man kann jetzt ein bisschen gehässig sagen, das ist so wie Lola rennt, so ein bisschen, aber diesmal ist es so, Rakete fliegt. Und das ist natürlich nicht lustig, das ist auch überhaupt total humor- und ironiefrei. Das nimmt Catherine Bigelow schon alles sehr, sehr, sehr ernst. Aber diese mehreren Perspektiven bringen nicht so wahnsinnig viel. Man erfährt ein bisschen mehr aus dem Privatleben der Protagonisten. Man versucht natürlich dann, die Familie noch schnell in Sicherheit zu bringen. Übrigens weiß die Zivilbevölkerung gar nichts davon.
Und soll wahrscheinlich auch nichts wissen.
Die soll natürlich auch nichts wissen. Und Catherine Bigelow kann eins wirklich sehr gut. Sie kann diese Bedrohung und die Spannung gut inszenieren. Man kann sich doch mit diesen ganzen vielen Politikern, die da auch immer nur auf irgendwelchen Screens zugeschaltet sind, so gar nicht identifizieren, sodass man das mit einer unglaublichen Distanz und einem Abstand sieht, weil eigentlich spielt das alles nur in Innenräumen mit so ein paar Außenaufnahmen, weil dann die Frau des Präsidenten in Kenia ist und so. Aber wie gesagt, irgendwie fand ich das dann alles doch ein bisschen sehr uninspiriert. Vor allem das Ende hat mir gar nicht gefallen. Und so sieht man dann schon einen gut gemachten und auch einen spannenden Film. Ich blieb da aber als Zuschauer wirklich ratlos und auch zunehmend irritiert zurück.
Und der Erkenntnisgewinn scheint jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch zu sein, eben trotz dieser verschiedenen Perspektiven, dass man vielleicht so Machtvorgänge besser verstehen kann. Das hat sich auch nicht eingestellt.
Also für mich nicht. Bleibt dann auch fast noch so ein bisschen unpolitisch in gewisser Weise, weil er ja dann auch wieder fiktiv ist. Wir sehen ja wieder einen fiktiven Präsidenten. Also es wird schon auch über Russland und Nordkorea geredet. Aber so aktuell das erscheinen mag, so abgehoben ist das auch irgendwie.
Okay, House of Dynamite, spannend irgendwie, aber irgendwie auch unbefriedigend. Der neue Film von Catherine Bigelow. Dann hoffe ich jetzt mal, dass der 2. Film, den du gesehen hast, eine Empfehlung ist. Der kommt vom rumänischen Regisseur Radu Jude. Continental 25, so ist der Titel. Das soll eine realistische Tragikomödie sein, gedreht in Rumänien. Man könnte den Regisseur kennen. Er hat vor ein paar Jahren bei der Berlinale mal einen Preis gewonnen.
Das war der Goldene Bär sogar für Bad Luck Banging or Loony Porn. Ein Film, der sehr schön angeeckt hat, weil er mit einer echten Pornoszene, die natürlich nachgestellt war, begonnen hat und dann eben ein sehr bissiges Bild des heutigen Rumänien gezeigt hat, wo man sich eigentlich die ganze Zeit nur beschimpft und sich nicht grün ist.
Ja, und ist dieser neue Film Continental 25, ist der auch bissig? Was erzählt der für eine Geschichte?
Also diesmal spielt dieser Film in Cluj, das ist ja die zweitgrößte Stadt in Rumänien, in Siebenbürgen. Und Orșoia, man hört schon, Orșoia Ionescu ist die Protagonistin dieses Films, sie ist eine Gerichtsvollzieherin und sie muss einen Obdachlosen hinauswerfen, versucht es irgendwie so menschlich wie möglich zu machen, gibt ihm noch 20 Minuten Zeit, innerhalb dieser 20 Minuten bringt sich der Mann um und sie ist am Boden zerstört, weil sie sich eigentlich alle Mühe der Welt gegeben hat, das irgendwie so menschlich wie möglich über die Bühne zu bringen. Man fühlt sich so ein bisschen an eine brechtsche Situation erinnert, wie der gute Mensch von Sichuan. Also wie kann man in einer schlechten Welt was Gutes tun? Das ist auch so ein bisschen ihr Dilemma. Sie hat eben auch rechtlich nichts Falsches getan, macht sich aber moralisch fürchterliche Vorwürfe.
Und kommt man ihr da nahe dabei?
Ja, also sie ist durchaus eine Sympathieträgerin, also zumindest zu weiten Teilen, aber jetzt nicht nur eine eindeutige Sympathieträgerin, weil natürlich hat sie sich in gewisser Weise schuldig gemacht. Man muss ja vielleicht nicht unbedingt Kaffee trinken gehen, beziehungsweise man muss ja nicht für ein deutsches Unternehmen arbeiten, das sich K&K nennt und den Keller nur abreißen will, um ein Luxushotel zu bauen. Und sie war eigentlich mal eine Professorin, wie sich dann später im Film herausstellt. Aber man kann eben als Intellektueller in Rumänien wohl kein Geld verdienen. Und einer ihrer Studenten, den trifft sie, der arbeitet für so eine Art Lieferdienst auf dem Fahrrad. Die beiden ziehen dann nochmal so ein bisschen durch die Nächte. Also der Film zeigt dir dann auch schon sehr genau, was in Rumänien zurzeit auch alles nicht funktioniert, wie viel soziale Kälte da auch herrscht.
Gedreht hat der Regisseur diesen Film mit dem iPhone in nur 10 Tagen. Merkt man das oder können wir in Zukunft alle ein bisschen Geld sparen und einfach das iPhone zum Dreh nehmen?
Also es sieht wirklich gut aus. Man ist immer wieder erstaunt, was man heutzutage mit dem iPhone wirklich machen kann. Man merkt es natürlich schon in den Einstellungen, ne? Ein iPhone, wenn man das so quer hält, das sind dann eben die Bilder, die du damit machen kannst. Das eignet sich super gut für Totalen, eben aber gar nicht für Nahaufnahmen. Und er schneidet auch keine Nahaufnahmen rein. Also das ist wirklich ein Film, der in starren Einstellungen erzählt, in sogenannten Plansequenzen, also nicht irgendwie Schnitt, Gegenschnitt, Großaufnahme und so weiter. Das macht es aber sehr schön, diese rigide Form irgendwie, wenn man sich wirklich auf die Geschichte konzentriert, weil man sehr viel von Cluj sieht. Also diese Stadt und dieses Verhältnis Ungarn und Rumänien spielt eine starke Rolle. Dieser Stadtkern, der ist eben K&K und ungarisch geprägt, dann an der Peripherie, wo Orșoia wohnt, da sind Neubauten. Sie meint, das ist hier so ein bisschen wie in China. Also dann kommt eine Rumänin zum Beispiel zu Orșoia und sagt, eigentlich fühle ich mich schuldig, weil ich Rumänin bin und ihr habt mir ja Siebenbürgen weggenommen. Und Orșoia wird angegriffen von der rechten Presse als dreckige Ungarin, die einen armen Rumänen ums Leben gebracht hat. Als Gegenpol sieht man dann die Mutter von Orșoia, eine absolute Orban-Fanin, die immer auf diese Bauern, die Rumänen schimpft, die uns Siebenbürgen geklaut haben. Also das ist dann so ihre Lesart. Damit kann Orșoia aber auch nichts anfangen und sagt, also mit diesem Orban-Faschismus will sie aber auch nichts zu tun haben. Also das ist schon ein Film, der wahnsinnig aktuell ist, der auch von Gaza redet, von der Ukraine redet. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du mit so einem iPhone drehst, da hast du nicht diese große Maschinerie und du kannst auch ganz schnell auf Sachen reagieren.
Also eine Empfehlung.
Eine absolute Empfehlung, weil das wirklich ganz vieles anreißt. Manchmal ein bisschen dialoglastig. Man erfährt Witze zwischen Ungarn und Rumänien, die ich jetzt hier nicht verraten werde. Also es macht hin und wieder auch wirklich Spaß.
Okay, also der Film Continental 25 von Radu Jude. Die Empfehlung für diese Woche von unserem Filmkritiker Jörg Taschmann. Jörg, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Und jetzt geht es um eine kleine Sensation, denn es gibt Neues von Virginia Woolf. Ja, genau, von jener Avantgardistin, die ihrer Zeit immer ein bisschen voraus war, die als Feministin dafür kämpfte, dass Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen können und die als sehr ernsthaft in Erinnerung geblieben ist. Doch jetzt das. Die Literaturwissenschaftlerin Irmela Seshegiri ist auf 3 sehr heitere Erzählungen gestoßen. In denen parodiert Woolf eine Freundin sehr liebevoll. The Life of Violet, so heißt das Bändchen. In dieser Woche ist es im englischen Original erschienen und Tobias Wenzel hat das Buch gelesen und erzählt von seiner Entdeckung.
When 6 months later, Lady Blank.
Die Literaturwissenschaftlerin Irmela Seshegiri liest aus The Life of Violet, einem Buch mit 3 Erzählungen von 1908. In einer davon rettet die großgewachsene Violet in einer slapstickartigen Szene einer Köchin, die in eine Jauchegrube fällt, das Leben, indem sie die Frau mit Salatöl und Seifenlauge übergießt.
Had not Violet instantly soaked the woman in salad oil and soap suds?
Einen derartigen Nonsenshumor hätten wir von Virginia Woolf nicht erwartet.
This is not the kind of nonsensical fun.
Aber er ist da. Seite für Seite Fantasieflüge, die komödiantischen Charakter in Reinform haben.
Imagination that are purely in the spirit of comedy.
Es ist die Überraschung hinter einer aufregenden Entdeckung. Die hat die Virginia Woolf-Expertin Sasha Giri im Oktober 2022 in England gemacht. Im Adelssitz Longleat, einem gewaltigen Herrenhaus in der Nähe von Bath.
And then it was like being in a movie.
Ich habe mich wie im Film gefühlt. Im Haus bin ich der Archivarin über eine breite Treppe gefolgt. Ich konnte es nicht fassen, dass ich nun vielleicht ein unbekanntes Werk von Virginia Woolf sehen würde. Als mir die Archivarin im Lesesaal die Dokumentenschachtel überreicht hat, hat mein Herz gepocht.
Zum Vorschein kam ein Typoskript mit handschriftlichen Korrekturen von Woolf. Durch einen Zufall war Sasha Giri auf die Fährte dieses Werks gestoßen, im Nachlass von Virginia Woolfs Freundin Violet Dickinson. Diese parodistische Biografie über ihre Freundin Violet in Form von locker verknüpften Erzählungen war bisher nur als Entwurf bekannt. Den hatten Woolf-Experten allerdings nicht ernst genommen. Nun aber sah Sasha Giri im Longleat-Herrenhaus, Virginia Woolf hatte die Geschichte mit 26, 7 Jahre vor ihrem Debütroman »Die Fahrt hinaus« zu einem stimmigen Werk ausgearbeitet und zu einem sehr komischen. Ausgerechnet Woolf, die sich 1941 das Leben nahm, aus Angst, wahnsinnig zu werden.
In the popular imagination, Woolf seems to be regarded as a gloomy writer.
Woolf scheint allgemein als düstere Schriftstellerin zu gelten. Ich glaube nicht, dass sie düster ist. Diese neuen Erzählungen sind jedenfalls das Gegenteil von düster. Sie sind äußerst witzig. Auch handeln sie vom Lachen selbst.
They are about laughter.
In einer dieser 3 Erzählungen bemerken Menschen gar nicht, dass sie lachen, weil sich das Lachen in den Tiefen ihres Körpers verliert. Es sei so laut gelacht worden, wie seit 30 oder 40 Jahren nicht mehr, heißt es in einer anderen Erzählung, in der die Hauptfigur Violet sich trotz der viktorianischen Beschränkungen für Frauen selbst verwirklicht und ein Landhaus nur für sich bauen will. Ein Vorläufer von Virginia Woolfs »Ein Zimmer für sich allein«, ihrem viel späteren feministischen Essay. Nicht erst in ihren bekannten Romanen wie Mrs. Dalloway habe die Autorin den Roman neu erfunden, so Ermila Sasha Giri. Schon in The Life of Violet habe Woolf eine Protagonistin geschaffen, für die es in der englischen Gesellschaft und Literatur keinen Platz gegeben habe.
And so here we have her friend, who's 6'2" tall, Violet Dickinson, in real life.
Woolfs Freundin Violet Dickinson war im wirklichen Leben 1,88 Meter groß und galt deshalb als unverheiratbar. Mit ihrer parodistischen Biografie erlaubte es Woolf ihrer Freundin, eine Riesin, eine Göttin, eine Prinzessin, eine Heldin zu sein, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzen oder einem furchterregenden Seeungeheuer die Stirn bieten kann.
Powerful in the face of a scary sea monster.
Mit einem Regenschirm bändigt die Riesin dieses Ungeheuer in Tokio. Warum nur hat Virginia Woolf dieses Buch mit all den charmanten Einfällen und dem frechen Humor also nicht schon zu Lebzeiten veröffentlicht?
I would conjecture that these stories were written.
Ich vermute, dass Woolf diese Geschichten nur privat für ihre Freundin geschrieben und als eine Art Insiderwitz verstanden hat.
They were an inside joke.
Bleiben 2 Fragen. Ob wohl noch ein weiteres unbekanntes Werk Virginia Woolfs in irgendeinem Archiv schlummert? Und was, wenn Ermila Sasha Giri auch das entdecken würde?
Oh, I can hardly believe I made this one. So if I make another one, it will feel almost like too much.
Ich kann ja kaum glauben, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Wenn ich noch so eine machen würde, wäre das für mich fast schon zu viel des Guten.
Ermila Sasha Giri, sie hat ein bislang unbekanntes Werk der Autorin Virginia Woolf entdeckt, The Life of Violet. Und das ist in der Princeton University Press erschienen. Wann es eine deutsche Übersetzung davon gibt, das steht zurzeit noch nicht fest.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Susanne Papavassilio.
Kulturstaatsminister Weimer will mit einem neuen Förderprogramm unter dem Titel Liebling Kino Lichtspielhäuser fördern. Eine Programmprämie sollen Kinos erhalten, die deutsche, europäische und künstlerisch anspruchsvolle Filme besonders sichtbar machen und die sich durch ein hochwertiges Programm auszeichnen, erklärte Weimer in Berlin. Dafür stünden jährlich 7 Millionen Euro bereit. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt demnach über ein automatisiertes Verfahren. Grundlage sei ein Punktesystem, das die Zuschauerzahlen für deutsche, europäische und künstlerisch kreative Filme ebenso berücksichtige wie besondere kulturelle Leistungen. Literaturbesprechungen junger Leserinnen und Leser auf TikTok beflügeln den Buchmarkt. Das sagt Karin Schmidt-Friedrichs, bis vor wenigen Tagen Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Im vergangenen Jahr wurden ihr zufolge mehr als 25 Millionen Bücher verkauft, die mit dem Hashtag BookTok empfohlen worden waren. Das waren doppelt so viele wie im Vorjahr. Das heißt, die Gruppe junger Erwachsener trägt erheblich zum Umsatzwachstum bei. Allgemein steigt aber die Zahl der Lesemuffel in Deutschland. 2024 kauften 24,5 Millionen Menschen mindestens ein Buch. Das waren rund 500.000 weniger als im Jahr zuvor. Die Universitäten Göttingen und Freiburg haben Gebeine aus ihren Sammlungen an die Republik Marshallinseln zurückgegeben. Die Übergabe von insgesamt 8 menschlichen Schädeln erfolgte im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung. Die Schädel gehörten bislang zum Bestand anatomischer und anthropologischer Sammlungen. Sie wurden vor mehr als 100 Jahren zunächst an das damalige Museum für Völkerkunde in Hamburg verkauft. Die Marshallinseln im Pazifischen Ozean waren früher eine deutsche Kolonie. 1885 wurden sie vom Deutschen Kaiserreich in Besitz genommen und 1906 in die Kolonie Deutsch-Neuguinea integriert. Das spanische Parlament hat eine Initiative gegen den Schutz des Stierkampfes als nationales Kulturerbe zurückgewiesen. Die Initiative hatte dafür mit 3000 Freiwilligen fast 700.000 Unterschriften gesammelt. In der Parlamentsdebatte zitierten Verteidigung und Gegner zahlreiche Schriftsteller und Kunstschaffende, die sich einmal zum Stierkampf geäußert hatten. Dass die Initiative im Kongress abgeschmettert wurde, lag vor allem an der Enthaltung der sozialdemokratischen Regierungspartei PSOE. Der Koalitionspartner, die Linkspartei Sumar, hatte die Initiative gegen den Stierkampf unterstützt.
Und jetzt tauchen wir ab in die Welt der Träume und stellen diese Frage.
Wovon träumst du? Stell dir vor, dass heute Nacht alles möglich ist. Komm, mach die Augen kurz zu.
Naja, die Augen sollte man aber lieber doch auflassen heute Abend, denn im Friedrichstadtpalast Berlin, da gab es einiges zu sehen. Da wurde nämlich die neue Grand Show vorgestellt, der Titel Blinded by Delight, angelehnt vermutlich an Blinded by the Light. Die Älteren von Ihnen erinnern sich vielleicht an einen Song von Manfred Mann and his Earth Band. Eine Show also, die uns entführen will in eine schillernde Traumwelt des Glücks. 15 Millionen Euro kostet das Ganze. Erneut wurde ein Star-Designer gewonnen für die Ausstattung. Jeremy Scott, ein Mann, der einst Kreativdirektor bei Moschino war und der die Bühnenoutfits für die ganz Großen entworfen hat, von Lady Gaga über Madonna, Miley Cyrus oder Rihanna. Elisabeth Nehring durfte heute die Weltpremiere erleben. Die ging bis eben noch. Hallo in den Friedrichstadtpalast.
Ja, hallo ins Studio.
2 Millionen mehr, also 2 Millionen Euro mehr als die Vorgängershow Falling in Love hat dieser Abend gekostet. Ein Abend der Superlative war angekündigt. Über 100 KünstlerInnen, darunter 60 TänzerInnen, zahlreiche ArtistInnen und eine Showband mit 18 MusikerInnen. Aufwendige Bühnenbilder, mehr als 500 Kostüme, 11 Choreografien. Elisabeth, weiß man da überhaupt, wo man zuerst hinschauen soll bei so einem überbordenden visuellen Angebot?
Ja, also die Augen sollte man auf jeden Fall die ganze Zeit sehr weit auflassen, denn es gibt in wirklich einem atemberaubenden Tempo in diesen 2,5 Stunden, die Show dauert, viel zu sehen. Sowohl was die Bühne betrifft, also im Großen, aber auch sehr viele Details, zum Beispiel in den Kostümen. Und komischerweise, obwohl ja fast 2000 Leute in diesem Saal sitzen, sitzt man immer gut, man sieht immer alles ganz prima. Und so eine Grand Show ist ja immer auch als Feuerwerk für alle Sinne konzipiert. Aber nicht immer funktioniert das Zusammenspiel dieser verschiedenen Künste und Ebenen so gut wie an diesem Abend, muss ich sagen. Ich bin ja sehr skeptisch reingegangen, weil die Vorgängershow Falling in Love, da vieles für mich nicht stimmte, obwohl sie am Ende auch ungemein erfolgreich war und auch die Millionen, die ausgegeben wurden, um ein Vielfaches wieder reingespielt hat. In Blinded by Delight aber gehen für mich diese einzelnen Elemente, also die Musik, die Gesangseinlagen, die Tanzszenen des Balletts als große Gruppe, aber auch die Einzelszenen, die Akrobatikstücke, die Lichtshow mit den Lasern, den Lichtgewittern, den bunten Projektionen, Videos, Feuerwerk, die Wasserspiele und diese steten Wechsel des Bühnenbildes, wenn Teile der Bühne hoch und runter gefahren werden, das geht alles hier sehr toll zusammen.
Also ziemlich überwältigend das Ganze wahrscheinlich wieder. Da gibt es ja auch immer eine Story, die aber wahrscheinlich eher so die Aufgabe hat, so als Vehikel diese ganzen Shownummern zusammenzuhalten. Oliver Hoppmann hat die Geschichte geschrieben diesmal und inszeniert. Da soll es um Träume gehen. Das haben wir ja auch gerade schon mal ganz kurz gehört. Was genau wird denn da erzählt?
Ja, glücklicherweise bewegt sich die Geschichte hier gleich eher auf einer Metaebene als auf einer der Ebene einer realen Liebesgeschichte. Es treten auch einzelne Figuren auf. Das ist Lucy, die wird gespielt von der wirklich sehr guten Darstellerin, Sängerin und Tänzerin Denise Lucia Aquino. Lucy ist ein Mädchen mit einer ziemlich großen Klappe, die das Glück findet. Und dieses Glück erscheint in Form eines Traums. Diesen Traum gibt der Sänger Julian David, der Lucy mit den 4 Glückshormonen Oxytocin, Dopamin, Endorphin und Serotonin bekannt macht. Die werden auch durch Darsteller auf die Bühne gebracht. Und dann begibt man sich durch so eine Art Reise, durch traumhafte Glücksfantasien, wobei unter anderem die Klassiker des Glücklichwerdens aufgerufen werden. Also die Ferieninsel mit Sonne, Meer und Palmen oder Happy Hours mit Unmengen an Torten und Cocktails, die man verzehren kann. Und das alles wird in Form von knallbunten, sehr poppigen Projektionen und auch mit den Kostümen dargestellt. Also zum Beispiel tragen die Tänzerinnen so, die sind als Cocktails verkleidet, als Blüten Curaçao oder Long Drink mit Kirschen und Zitronenscheiben. Und dann gibt es auch dunkle Erfahrungen und Gedanken. Das switcht das Ganze so ein bisschen in die Ästhetik. So eine schwarz-weiße Metropolis-Welt, die eher futuristisch anmutet. Und natürlich ist es auch unvermeidlich, dass Lucy und der Traum irgendwie zwischendurch Händchen halten, von Szene zu Szene wandern. Aber glücklicherweise ist es eben nicht die Liebesgeschichte, sondern das Ganze wird immer wieder und mitunter auch ein bisschen selbstironisch auf die Ebene gehoben von, wie können wir in diesen Zeiten Glück empfinden und glücklich werden.
Für die Vorgängerproduktion, die hast du ja schon erwähnt, Falling in Love, da hatte Jean-Paul Gaultier die Kostüme entworfen. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt so Kostüme im Stil von Cocktails und sowas. Diesmal war es ja Jeremy Scott, genau, dieser Designer, dieser Star-Designer. Der steht ja für so eine Mischung aus Haute Couture und Popkultur. Was hat er sich denn noch ausgedacht? Also hat diese Kostümauswahl dich überzeugt?
Ja, also er hat ja wirklich alle dieser über 500 Kostüme gemacht und man sieht schon, dass es aus einem Guss ist, obwohl es sehr, sehr abwechslungsreich ist. Ich habe ja schon angedeutet, also es gibt sehr viel Glitzer, sehr viel Pastellbuntes, sehr viel Haut, enge Bodies aus Strassstein. Bei der Kickline zum Beispiel, da tragen alle TänzerInnen silberne Badeanzüge und Badekappen und hohe Stiefel mit High Heels. Das sieht wahnsinnig toll aus. Es gibt eng anliegende Kostüme mit bunten kubistischen Mustern. Es gibt Tellerröcke und Tellerhüte. Es gibt Anzüge, die so wirken wie Hologramme. Also als man so denkt, ist das so dreidimensional irgendwie. Es gibt so körperformverändernde Kostüme, also ein Rock, der aussieht wie ein Roulette-Spiel oder Tänzer, die als Würfel oder Bälle verkleidet sind. Also es muss ein Fest gewesen sein für Jeremy Scott. Und er hat hier seiner Fantasie freien Lauf gelassen und wirklich tolle Kostüme gemacht.
Ja, ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Es gab auch tausende Swarovski-Steine, die in die Kostüme eingearbeitet worden sind. Und du hast jetzt gerade schon die Kickline erwähnt. Das ist ja das, wenn alle Tänzerinnen ihre Beine gleichmäßig so hochwerfen in einer Reihe. Dafür ist der Friedrichstadtpalast ja sehr bekannt, für sein Ballett und diese ganzen akrobatischen Darbietungen. Das klingt jetzt so, als wäre das sehr, sehr viel gewesen, was du gesehen hast. Aber wenn du jetzt, kannst du irgendwas rausgreifen, wo du sagst, das war jetzt wirklich ganz neu und ganz beeindruckend?
Also ganz neu weiß ich nicht. Die Kickline ist immer wieder etwas, was Ich weiß nicht, ich glaube, das ist durch diese Synchronität, durch dieses wirklich wahnsinnig glamouröse, das ist jetzt hier dieses Mal mit einer Neudefinition der Showtreppe noch verbunden worden. Also sie kommen dann so an zwei Seiten vom Podest runter. Das war wirklich wieder so atemberaubend und einfach total schön. Ich bin sonst so mit Schönheit so skeptisch, aber dieses Mal war es wirklich toll. Es gab auch sehr beeindruckende Artisten. Nummern von Schleuderbrettern über BMX-Fahrer, die zum ersten Mal auf dieser Bühne standen, bis hin zur Artistin Victoria Ziuba, die mit einem unfassbaren Kraftaufwand am Handstandstab ihren Körper verbogen hat, wie man es im Rahmen der menschlichen Bewegungsmöglichkeiten überhaupt nicht für machbar hält. Und dann eben diese ganzen Tanzszenen, die so sehr wechseln zwischen zeitgenössischen, aber auch ganz klassischen, also Showtanz-klassischen Elementen. Also ich komme begeistert raus dieses Mal.
Wunderbar. Der Berliner Friedrichstadtpalast hat eine neue Show, Blinded by Delight. Und für uns war Elisabeth Nehring bei der Weltpremiere, wie es dann immer so schön heißt. Elisabeth, ganz herzlichen Dank.
Ja, ich danke.
Wie umgehen mit einem schwierigen Erbe? Diese Frage stellt man sich an vielen Orten mit problematischer Geschichte. Zum Beispiel in Spanien mit Blick auf die Grabstätte von Franco. Die befand sich bis 2019 in einem Felsendom, gekrönt von einem Kreuz im Tal der Gefallenen in der Nähe von Madrid. Immer wieder pilgerten Anhänger seines Regimes dorthin, auch weil der dortige Benediktinerorden regelmäßig Messen las für das Seelenheil des spanischen Diktators. Bis heute können sich Kirche und Regierung nicht wirklich einigen, was mit diesem Ort geschehen soll. Die spanische Linkskoalition hat jetzt eine Kontextualisierung des Ensembles beschlossen. Doch eine finale Lösung und ein angemessener Umgang mit dem Mahnmal ist damit immer noch nicht in Sicht. Julia Macher berichtet.
Jeden Tag um 11 lesen die Benediktinermönche in der Basilica de la Santa Cruz die Heilige Messe. Auf den Holzbänken der tief in einen Felsen eingegrabenen Basilika in den Bergen im Nordosten Madrids sitzen meist nicht mehr als 1-2 Dutzend Besucher. Viele treibt die Neugierde auf die ehemalige Grabstätte Francos hierher, manche die Nostalgie zu seinem nationalkatholischen Regime. Emilio Silva treibt der Ärger. Für den Präsidenten der erinnerungspolitischen Initiative Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica zeigt das Mahnmal das Scheitern der spanischen Gedenkpolitik. Alles hier atmet Franco-Symbolik. Die Menschen wissen ganz genau, wen und was dieses Bauwerk repräsentiert. Kein Opfer des Franco-Regimes würde hierher kommen. Für sie ist dieses Bauwerk eine Beleidigung. Hierher kommen nur die spanischen Faschisten, die es als ihr Eigentum betrachten. Dabei sollte das Valle de los Caídos laut spanischem Erinnerungsgesetz zu einem Gedenkort für alle umgestaltet werden. Dazu hatte die spanische Linkskoalition in einem ersten Schritt die Überreste Francos exhumieren lassen, die sich bis 2019 unter einer schlichten Bodenplatte direkt vor dem Hauptaltar befanden und das Mahnmal umbenannt in Valle de Cuelgamuros. Danach passierte erstmal wenig. Emilio Silva führt in die Seitenkapellen. In den Nischengräbern des Tunnelgewölbes liegen die Überreste von mehr als 33.000 Toten aus dem Bürgerkrieg. Sie wurden oft ohne oder sogar gegen den Willen der Angehörigen hier bestattet. Franco wollte das Tal der Gefallenen so zum Mahnmal der Versöhnung stilisieren, zu einem Ort, an dem Opfer beider Seiten ruhen sollten, vereint unter einem 150 Meter hohen Betonkreuz. Ein Hohn in den Augen vieler Regimegegner und für Emilio Silva der Hauptgrund, warum sich das Franco-Denkmal nur als Verherrlichung der Diktatur lesen lässt. Als erstes müsste man das Problem der Toten regeln, die dort noch liegen, und dann muss die katholische Kirche dort raus. Sie war Stützpfeiler des Regimes und in großen Teilen mitverantwortlich für die Repression der Diktatur. Dass die Gräber in der Basilika von Gesetz wegen inzwischen als weltlicher Friedhof gelten, hält Silva für ein fadenscheiniges Argument, mit dem sich die Regierung vor tiefergehenden Maßnahmen drückt. Ein weltlicher Friedhof unter einem großen katholischen Kreuz, dem größten Kreuz der Christenheit, das funktioniert einfach nicht. Dieses Kreuz prägt den Ort und die Toten liegen weiter in der Basilika, in der täglich eine Messe gelesen wird. Solange das so ist, bleibt jede Maßnahme nur kosmetisch.
Cosméticas y Cosmética.
Mit Messen unter freiem Himmel, Blockadedrohungen und Gerichtsklagen hatten die Mönche jahrelang versucht, die Umwidmung des Felsendoms zu verhindern. Nach langen Verhandlungen mit dem Vatikan hat die Linkskoalition den Ordensbrüdern schließlich das Bleiberecht zugestanden, zum Ärger von Aktivisten wie Emilio Silva. Um Ideen für einen angemessenen Umgang mit dem schwierigen Erbe zu finden, hat die Regierung einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben. Umgesetzt werden soll die Siegeridee dann im Laufe des nächsten Jahres. Dass sich die Umwidmung des Franco-Mahnmals so lange hinzieht, kritisiert auch Antonio Cazorla Sánchez, Historiker an der kanadischen Trent University. Die Diktatur ist seit einem halben Jahrhundert vorbei und wir haben immer noch kein entsprechendes Museum. Die Musealisierung des Valle de los Caídos ist kaum umgesetzt und wir verlieren viel zu viel Zeit, vor allem in der Bildung und Erziehung. Wir bringen unseren Kindern nicht bei, was die Schrecken des Faschismus waren und zahlen dafür einen hohen Preis, nämlich den Aufstieg der Ultrarechten unter jungen Wählern. Laut einer aktuellen Befragung würden derzeit 30% der Spanier unter 35 Jahren die rechtsextreme Vox wählen, Tendenz steigend. Die ultrarechte Partei verteidigt den umstrittenen Felsendom als Symbol für Spaniens christliche Wurzeln und hat gemeinsam mit den Benediktinermönchen versucht, die Umgestaltungspläne zu stoppen. Die Mönche haben ihren Widerstand gegen die Umgestaltung zwar nicht aufgegeben, aber der Ton der Auseinandersetzung ist nach dem Rücktritt des Priors gemäßigter. Und im aktuellen Streit spielen die Mönche nur eine Nebenrolle.
Julia Macher über Probleme bei der längst fälligen Umwidmung des Franco-Mahnmals in Spanien. Die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Donnerstag, dem 9. Oktober, beschäftigt noch einmal der Nahostkrieg und die Hoffnung auf Frieden. Und das an einem Moment, an dem es laut Donald Trump offenbar aktuell Fortschritte zu vermelden gibt. Das jedenfalls wurde gerade über die Agenturen bekannt. Davon konnten die Autoren der Feuilleton-Artikel natürlich noch nichts wissen. Klaus Pukatzki beginnt seine Kulturpresseschau daher mit deren Wünschen an diesem Friedensprozess.
Hoffen wir, dass Trumps Wunsch nach dem Friedensnobelpreis groß genug ist, wünscht sich Tom Khaled-Würdemann in der Wochenzeitung Die Zeit zum Plan des amerikanischen Präsidenten, wie der Krieg in Gaza beendet werden könnte. Alle, die ich kenne, begrüßen die Idee. Es muss maximaler Druck ausgeübt werden, diesen Deal anzunehmen, meint der Historiker und Nahostwissenschaftler von der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg im Interview. Entscheidend ist, was er für die Zivilbevölkerung in Gaza bedeutet. Und da zeigt sich der Plan tatsächlich als Verbesserung gegenüber bisherigen Vorschlägen relevanter Akteure. Die Hamas wird Gaza nicht länger als Festung missbrauchen. Netanyahu und Trump scheinen ihre Fantasien von ethnischer Säuberung aufzugeben. Und arabische Staaten verpflichten sich, vor Ort aktiv zu werden. Es gibt aber auch noch andere Pläne. Etwas Besseres als ewigen Krieg finden wir allemal, zitiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung den Historiker Michael Wolfsohn. 80 Minuten komprimierter Geschichtslektion haben es in sich, fasst Hannes Hintermeier eine Veranstaltung in München zum Jahrestag des Hamas-Massakers vom 7. Oktober zusammen, bei der der 1947 im britischen Mandatsgebiet Palästina geborene Wolfsohn seinen Friedensplan präsentierte. Aus Israel solle ein aus zwei Kantonen bzw. Bundesländern bestehender demokratischer Bundesstaat werden. Oder in den Worten von Michael Wolfsohn, der einst an der Münchner Universität der Bundeswehr lehrte, One Man, One Vote. Kanton 1 jüdisch, Kanton 2 palästinensisch-arabisch. Über und neben den Kantonen stehen Bundesparlament und Bundesregierung. In der Rubrik Christ und Welt der Zeit kommen zwei Menschen zu Wort, die durch Trauer und Schmerz zueinander gefunden haben und so Freunde fürs Leben wurden. Beide haben eine Tochter im Nahostkonflikt verloren. Smada, die des Israelis Rami Elhanan, starb 1997, drei Tage vor ihrem 14. Geburtstag, durch den Selbstmordanschlag eines Palästinensers in der Innenstadt von Jerusalem. Und Abir, die 10-jährige Tochter des Palästinensers Bassam Aramin, wurde 2007 durch das Geschoss eines israelischen Soldaten getötet. Mit der Zeit trafen sie sich in Berlin in den Räumen der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Es steht nirgends geschrieben, dass wir uns für immer gegenseitig umbringen werden, meint der Palästinenser Bassam Aramin in dem Interview. Zwei meiner drei Enkelkinder leben in Israel und besuchen dort die zweisprachige Schule in Haifa, erzählt der Israeli Rami Elhanan. Sie sprechen sowohl Hebräisch als auch Arabisch. Wenn sie arabische Menschen auf Arabisch ansprechen, sind diese überwältigt. Sie können sich gar nicht vorstellen, welche Wertschätzung sie dafür zurückbekommen. Das zeigt den Durst nach Normalität. Um dem Grauen ein Ende zu setzen, müssen die Kinder beider Seiten die Sprache der anderen verstehen, die Kultur der anderen. Eine spezielle deutsche Kultur schätzt Matt Selman, der amerikanische Fernsehproduzent und einer der Autoren der legendären Zeichentrickserie Die Simpsons. Ich glaube, die Simpsons sind gut darin, Amerika in all seiner Dummheit zu zeigen, meint er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung und erzählt dann, was er bei Deutschlandbesuchen am meisten liebt. Wenn ich in Deutschland bin, habe ich eine Art Wurst-Burnout innerhalb des ersten Tages. Ich esse den ganzen Tag Wurst in allen Formen, die es gibt. Es gibt doch noch Gutes zu berichten.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Burkatzky, und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich wünsche eine gute Nacht.